Wie ist es um den Zustand unserer Flüsse bestellt und welche Substanzen finden sich dort eigentlich alles? Ein Wissenschaftler auf einer Expedition der anderen Art. Jetzt hier in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen.
Moin Moin, herzlich willkommen zum Bam, Bock auf morgen Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam, Bock auf morgen und ich habe euch heute eine echte Abenteurer-Episode mitgebracht. Stell dir vor, du wachst morgens auf und weißt, dass du gleich einen Marathon schwimmen wirst. Jeden einzelnen Tag. 40 Kilometer. In einem der längsten Flüsse Europas. Und dabei ist dein Ziel nicht nur, ins Ziel zu kommen, sondern die Wasserqualität zu messen, Bewusstsein zu schaffen und die Menschen dazu zu bringen, anders über ihre Umwelt nachzudenken. Aktivieren statt lamentieren. Das ist doch Bam, Bock auf morgen. Und deswegen haben wir unseren heutigen Gast hier in den Podcast eingeladen. Er ist nicht nur Professor, sondern auch Extremsportler. Und er schwimmt nicht einfach, weil er es kann, sondern weil er etwas bewegen will. Professor Dr. Andreas Fahrt, auch bekannt als der schwimmende Professor, hat schon den Rhein, den Tennessee River, die Donau durchschwommen und ist gerade fertig mit seinem neuen Projekt. Pure Elbe. Er ist von der Quelle bis zur Mündung geschwommen. Über 1000 Kilometer, also 40 Kilometer jeden Tag. Mich hat interessiert, was ihn eigentlich so antreibt, sich dieser täglichen enormen Herausforderung zu stellen, was das mit Wissenschaft zu tun hat und wie er es dadurch auch schafft, ins Bewusstsein der Menschen da draußen zu kommen. Weil der Zustand unserer Flüsse ist wichtig. Das alles in dieser Episode. Hör auf zu schnacken. Let's go.
Mit Neugier im Gepäck schwimmt er weiter voran, zu finden, wo das Wasser reinfließen kann. Von Gebirgsbach an die Küste zieht er seine Bahn. Mit Proben in den Händen ruft er laut so dann. Lernt vom Wasser, Freunde, spürt seine Magie. Singt der Professor fröhlich seine Harmonie. Schwimmt der Professor von der Quelle bis zu Enden. Holt der Proben heraus und ruft in seiner Fröhlichkeit in die Stadt hinaus. Du hast da Proben in der Tasche und ein Lachen im Gesicht. Es zeigt das gutes Wasser, unser Lebenslicht. Mit jedem Sprung ins Nass wäscht der Sorgen fort. Schwimmende Professor gehört jedes Wasserwort.
Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Frank.
Wenn du mitten in einem Fluss so schwimmst, was geht dir durch den Kopf?
Wie lange geht's noch, bis ich es halt geschafft habe? Geht mir durch den Kopf? Bei welchen Kilometern sind wir? Wann kommt die nächste Markierung, dass ich sehe, wo ich bin? Wie stark ist die Strömung? Wann kommt die nächste Boje, vorne die rote, als Ziel, die ich ansteuern kann? Also Stück für Stück. Man will was sehen unterwegs im Fluss, man will ein Ziel sehen. Und manchmal sieht man es nicht. Der Fluss, man meandert rechts, links, eine Kurve nach der nächsten und sieht das Ziel vor Augen nicht. Aber wohlwissend, jeder Armzug bringt mich dem Ziel näher. Und das ist eigentlich auch die Motivation. Man kommt eigentlich immer vorwärts, durch die Strömung allein schon.
Und du kommst in der Regel schneller vorwärts, wenn du in der Mitte des Flusses schwimmst. Wenn
natürlich.
Wenn man an die Seite schwimmt, ist die Strömung schwächer, oder?
Ich suche mir immer die Fahrrinne, obwohl ich es nicht darf. Und da gibt es dann auch immer harte Diskussionen. Und dann bin ich wieder doch zu tief drin. Obwohl an der Elbe war sehr wenig Schifffahrt, da bin ich nicht mit der Fracht. Mit der Frachtschifffahrt in Berührung gekommen. Mit Fährschiffern ab und zu, ja, sehr viele Seilfähren, was eigentlich toll ist, weil die ja CO2-neutral arbeiten. Die stellen sich Richtung entsprechend in die Strömung und kommen dann von einem Ufer zum nächsten. Sind aber mit so einem Pflock etwa 200, 300 Meter festgemacht, mitten im Fluss. Da musst du aufpassen, schwimmst du jetzt rechts oder links? Kommt die jetzt gerade von der rechts oder links? Oder wie lange hält die? Wie viel stehen da an? Wann fährt die Fähre wieder los? Bist du dann im eingeschlossenen Kanal, musst dann irgendwo warten, dich festhalten in der Strömung oder kannst du noch rechtzeitig vorbeirauschen? Also es gibt immer was unterwegs, wo du nachdenken kannst. Also es wird nie langweilig in dem Fluss.
Das glaube ich. Gab es schon Unfälle?
Am Rhein bin ich mal mit der Schulter an so einer roten Steuerbordboje hängen geblieben. Also ich habe nicht aufgepasst, weil ich auch hinter einem Mitschwimmer, mit mir zusammen in der Bundesliga geschwommen ist, der war natürlich ganz heiß drauf, mit mir eine Strecke zu machen und hat Vollgas voraus. Und dem hätte ich vielleicht mal sagen sollen, dass es nicht ist wie im Schwimmbecken in so einem Fluss, dass da auch Bojen im Weg sein können. Die sind metallisch, sehr groß. Und wenn du Strömung hast, 10 Stundenkilometer und selbst zwischen 4 und 5 unterwegs, so mit 15 Stundenkilometer an eine Metalloberfläche zu knallen, das ist schmerzhaft. Aber es war nichts weiter wie so ein starker Pferdekuss auf den Oberschenkel, auf die Schulter. Und dann, das gibt sich dann mit der Zeit wieder.
Das Ziel, was du jetzt hattest, war die Elbe von der Quelle bis zur Mündung zu schwimmen. Die Quelle der Elbe ist in der Tschechei. Die Mündung ist in Deutschland. Die Elbe geht, wie alle wissen, natürlich in die Nordsee. Insgesamt sind das über 1000 Kilometer. Das ist gerade mal ein paar Tage her, seitdem du aus dem Wasser gestiegen bist. Du bist 40 Kilometer am Tag geschwommen. Wie fühlt sich dein Körper nach einem Tag an, in dem du diesen Marathon geschwommen bist?
Brett fertig, bist du da am Ende. Kannst gerade noch aus dem Wasser steigen. Und was man so im Alter merkt, ist, ich weiß nicht, mach mal einen Purzelbaum in deinem Alter und steh da schnell auf, da bist du im Geschwommreck. Und so ist es auch, wenn du den ganzen Tag in der Waagrechten liegst. Und dann, am schlimmsten ist es rauskommen über diese Wackersteine, die mit Biofilm überzogen sind, glitschig, dazwischen noch Glasscherben und sowas. Da musst du höllisch aufpassen. Und dann in die Senkrechte kommen, dann torkelst du so ein bisschen rum, bist fix und alle. Kannst dir das nicht vorstellen, am nächsten Tag das nochmal zu machen. Das weiß ich aber immer und da will ich auch nicht unbedingt angesprochen werden am Abend darauf. Wenn du dann was gegessen hast, ordentlich den Tank gefüllt hast, sagen wir so, die alles wieder in die Muskeln geht und du gut schläfst, 8 bis 10 Stunden, dann kann der nächste Tag wieder von vorne beginnen. Wie bei dem Film täglich grüßt das Murmeltier. So habe ich mich gefühlt.
Wie viel verbrennst du an so einem Tag? Also,
ich habe es ja nicht gezählt. Ich habe viel gegessen natürlich am Abend und alles, was mir in die Finger gekommen ist. Wenn da jemand eine Tafel Schokolade 200 Gramm auf den Tisch gelegt hat, dann war die weg. Und das ist das Tolle daran. Du musst auf nichts verzichten. Du kannst wirklich alles zu dir nehmen, ohne Reue. Weißt genau, das wird alles verbrannt am nächsten Tag. Und unterwegs auch alle halbe Stunde, auch prophylaktisch habe ich was gegessen, weil wenn es zu spät ist, dann bist du unterzuckert, dann geht gar nichts mehr. Oder dehydriert, also auch trinken alle halbe Stunde. Da haben wir uns auch echt einen Wecker gestellt. Ich sage, so, jetzt wieder was zu dir nehmen, jetzt wieder trinken. Sonst manchmal ist man so in Trance, man ist so in seinem Rhythmus und dann denkt man gar nicht dran.
Und am Ende des Tages, du hast einen Neoprenanzug an. Jetzt will ich es mal gerade ganz genau wissen. Der reibt 8 Stunden an deiner Haut. Wie geht's denn so darum, wenn du ihn ausziehst?
Oh, ich will mich jetzt nicht entkleiden vor dir. Das kann ich dir zeigen. Aber jeder Fluss hat eine Narbe hinterlassen auf meinem Körper. Und zum Glück, Jürgen Klinsmann hat mal gesagt, dass er gutes Heilfleisch hat. Das Wort habe ich mir gemerkt. Also ich habe offensichtlich auch gutes Heilfleisch, weil es war tatsächlich wie ein Loch in der Schulter. Und die ist wieder zugeheilt. In der Nacht durch Zinksalbe auftragen. Jetzt bin ich auch am Schluss nochmal ab Hamburg an so einer Rohrleitung hängen geblieben im Fuß und da ist so richtig ein Stück abgerissen. Und das bleibt dann auch, dass sind solche Narben von den Flüssen. Der Neoprenanzug hat Nähte. Wenn du dich in die Wanne legst, eine halbe Stunde, dann siehst du, wie die Haut weich wird, wie der Haut schrumpelig wird. Das passiert überall am Körper. Und dann reiben sich diese Nähte auch ein mit der Zeit. Und deswegen habe ich auch einen Unteranzug manchmal noch an, einen seidigen Weichen, der das verhindert. Also man lernt ein bisschen was dazu nach jedem Fluss, wie man sich schützen kann.
Wenn ich das so höre, was ist härter? Also die körperliche Erschöpfung nach so einem Tag oder die mentale Belastung, sich jeden Tag erneut zu motivieren?
Ich glaube, es ist eher eine Willensleistung. Darauf kommt es an, weil ich habe gelernt, in der ökonomischen Art und Weise zu schwimmen. Es ist eine zyklische Bewegung, Schwimmen, also der Armzug. Der erholt sich ja in der Rückholphase und beim Ziehen werden die Muskeln wieder angespannt. Das ist wie beim Fahrradfahren. Und das kann man eigentlich lange durchhalten. Und ich habe mal gehört, wenn man sich fit hält, auch im Alter, kann man 20 Jahre lang 40 bleiben, also im Kraftausdauerbereich. Und Schwimmen ist eine Kraftausdauersportler, das funktioniert. Am Anfang gehst du körperlich in den Keller, ziemlich weit runter und dann geht's wieder aufwärts. Das ist wie bei der Tour de France. Die Radfahrer machen auch am Ende der Tour de France ihren Stundentest, wo sie versuchen, den Weltrekord zu schlagen, weil sie da einfach fit sind und 3 oder 4 Wochen trainiert haben. 3 Wochen ist es, glaube ich, ja. Bei mir ist es dann immer, nach 2 Wochen merke ich richtig, wie der Körper sich adaptiert hat an die Aufgabe. Und dann ist es kein Problem mehr, 8 Stunden am Stück zu schwimmen.
Ja. Kurze Klammer auf, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin noch 59. Mein Sohn erzählt immer, almost 60, aber sind noch 59.
Okay. Gibt es denn Momente im Wasser, in denen du auch jetzt schon bewusst an deine Grenzen gestoßen bist und sagst so, jetzt wird es kritisch?
Das sind eher auch mentale Grenzen. Wenn du dann, ich habe ja einen Kajakfahrer dabei, der mich dann immer informiert, was Sache ist. Du willst, wenn du am Abend vorher einen Plan machst, so morgens sind 37 Kilometer und dann schwimmst du die, da versorgst du dich entsprechend, dass du genau das schaffst. Willst dann an einem Campingplatz raus, am besten gleich die unter der warmen Dusche den Neoprenanzug ausschälen. Das ist immer der schönste Moment, ähnlich wie beim Skifahren. Das ist auch der schönste Moment, wenn du die Skischuhe ausziehst am Ende des Abends. So ist es mit dem Neoprenanzug. Und wenn du dann hörst, 10 Minuten vorher, Moment, wir sind gar nicht an diesem Campingplatz, du musst noch 8 Kilometer weiter schwimmen, dann ziehst du ja so im Kopf ein bisschen den Stecker und denkst, was ist jetzt wieder los? Wieso klappt das nicht? Und das beschäftigt einen dann. So, wenn du die Aufgabe vor dir hast und die angehst im Kopf und weißt, das ist das Ziel, dann habe ich da eigentlich kein Problem damit, das auch bis zum Ende durchzuziehen.
Das setzt auf jeden Fall ordentlich Training und Erfahrung im Schwimmen voraus. Und was mich gefragt hat, ist, springen wir ein bisschen mal zurück so. Was hat dich eigentlich zum Extremschwimmen gebracht? Also was war für dich so der Tropfen, der dein Interesse am Extremschwimmen entfacht hat? Ist es die Einsamkeit? Ist es das Element Wasser? Was verursacht bei dir da auch diese
Endorphin-Ausschüttung? Also solange, ich habe mittlerweile ziemlich viele Aufgaben, also das stresst einem so mit der Zeit. Natürlich liebe ich meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Meine Arbeit macht mir Spaß, meine Studierende, die um mich rum sind. Aber es prasselt so viel auf dich ein. Dann habe ich noch diese NGO zu leiten. Dann will ich die Wissenswerkstatt vorantreiben. Ganz viele Sachen. Und wenn du im Wasser bist, da bist du nur für dich. Du bist im dreidimensionalen Raum unterwegs. Schwerkraft ist ausgehebelt. Schwimmen ist wie Fliegen in Zeitlupe. Und du bist selbst der Pilot. Du steuerst das. Du bist die Grenze, sonst nichts anderes. Und das ist das, was mich eigentlich oft stört, dass Reglements dich irgendwie einengen oder Bürokratie, dass du nicht weiterkommst mit deinen Projekten. Und beim Schwimmen, da bist du eigentlich nur derjenige, der dich begrenzt. Rechts und links, Wasser ist weich, hat keine Ecken, keine Kanten. Und das ist eigentlich das Motivierende da, in dem Wasser sich zu bewegen. Man hört das Plätschern um sich herum, sonst nichts. Man sieht nur Natur, Wasser trägt, du hast die Leichtigkeit um dich herum. Du kannst gleiten. Du siehst, wie der Kegel sich aufmacht vor dir, wie du wie ein Boot durchs Wasser ziehst, wenn die Oberfläche glatt ist. Und die war sehr oft glatt an der Elbe am Abend in den Sonnenuntergangsstimmungen. Also spiegelglatte Wasseroberfläche, silbrig glänzend und Gänsescharen über dich wegfliegend oder auch Seeadler, die neben dir Fische fangen. Also es war schon ein Traum auch. Also ich möchte diese Expedition auf keinen Fall missen, auch wenn sie stressig war.
Was bekommst du damit im Wasser, also so von der Umgebung eigentlich? In meiner Welt hat man so eine Schwimmbrille auf und im Kopf ist man meistens unter Wasser und legt den Kopf so zur Seite, wenn man Luft holt, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Aber ich meine, jetzt ein Panoramablick geht anders. Da würde ich mich jetzt nicht in den Fluss stürzen, um das Panorama zu genießen.
Also ich bin Brillenträger, ich habe auch eine optische Brille. Ich sehe also gut im Wasser. Ich atme, schwimme einen Dreierzug, ich atme rechts, ich atme links. Nach 3 Zügen, da sehe ich auf beiden Seiten, wie der Abstand zu den Ufern ist, dass ich auch gerade schwimme. Oder gucke nach vorne zu meinem Kajakfahrer, der mich steuert. Ich kriege schon einiges mit, vor allem sensorisch auch. Die Elbe war zeitweise flach, deswegen auch wahrscheinlich wenig Schifffahrt. Dass ich mit den Fingerspitzen feinen Sandboden berühre. Das ist also sehr schöner, weicher Sand. Dann steht man mal auf und läuft ein Stück. Dann ist der Kajakfahrer überrascht, dass einer mitten im Fluss steht. Ich kriege schon viel mit. Und wenn ich es nicht mitbekomme, dann werde ich darauf aufmerksam gemacht. Mit Klopfen oder der Kajakfahrer stellt sich quer, dass ich anstoße, wenn jetzt doch so ein verrückter Jetski-Fahrer nicht das Tempo drosselt und auf mich drauf schießt, dann wird es auch ein bisschen gefährlich. Aber da bin ich dann immer gut abgesichert durch eine Kajakbegleitung gewesen.
Und wen hast du noch dabei? Also du hast eine Kajakbegleitung, aber deine Studentinnen, die sind auch mit dabei, mit einem Begleitschiff und nehmen Wasserproben, hast du mir mal.
Also ich bin auf jeden Fall ganz dankbar, dass mein Schwager dabei war als Kajakfahrer. Der hat sich in Auszeit genommen. Der ist eigentlich Architekt und hat gerade eine Mühle umgebaut, hat viel Stress gehabt und der hat mir schon nach 2 Wochen gesagt, da hing der vor mir im Kajak und sagt, jetzt bin ich ganz unten. Also Naturerlebnis pur. Dann habe ich 2 Studierende dabei gehabt. Der Michel Mues, der macht seine Masterarbeit. Der wird auch den Fluss untersuchen auf nicht nur auf Mikroplastik, sondern auch mal auf Nanoplastik schauen. Also diese Fragmentierung der Plastikmüllmengen, die man am Ufer sieht.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ja, die hört ja nicht auf. Also habe ich dann die Maya Dukat, die hat jetzt diese Werte auf der Webseite schon produziert mit Schnelltests, die man schon an Bord oder auf dem Campingplatz gemacht haben. Da haben wir das Photometer ausgepackt, den Thermoblock und haben die einzelnen Testkits ausprobiert und nicht ausprobiert, eingesetzt und haben die Werte dann abends noch mir die eingetragen auf die Webseite.
Was ist ein Photometer und Thermoblock?
Der Photometer, der misst eigentlich Farbe. Ja, es gibt so Farbreaktionen, zum Beispiel Nitrat. Wenn ich Nitrat messen will, kann ich Nitrat koppeln an einen einen Indikator, kann ich sagen, der, wenn der koppelt, gibt es einen Farbkomplex. Und den, die Intensität der Farbe sagt mir, wie viel Nitrat da ist. Das ist schon ausgearbeitet, da muss man gar nicht viel machen. Einfach die Probe zu der Testlösung kippen, schütteln und dann wird es entsprechend farbig und dann steckt man es in das Photometer, misst die Absorption und kann über die Absorption, die Konzentration, kriegt man direkt rausgewertet. Das sind sogenannte Schnelltests. Die werden auch in Kläranlagen eingesetzt, um zu überprüfen, ob die biologische Nachbehandlung, ob die, wie gut die funktioniert hat, wie viel die abgebaut hat, den entsprechenden Stoffe. Okay. Ja, dann hatte ich noch den Benny Herberling dabei. Das ist auch ein Mitarbeiter von H2Org, der das Projekt geleitet hat, der die ganzen Kontakte gemacht hat mit den Presseleuten, der Workshops. Wir hatten ja 16 Workshops unterwegs, mit Kindern durchgeführt hat.
Also so der Fluss ist quasi für euch erstmal so ein lebendes Labor, mehr oder weniger gewesen. So würde ich das jetzt für mich interpretieren.
Lebendes Labor, ja. Durch die Expedition, ich war sogar ein Messgerät selbst. Der dicke Lachs im Wasser war ich mit einem Sampler am Bein. Das ist eine Membran, die Schadstoffe eingesammelt hat. Man kann es vielleicht vergleichen mit einer als künstliche Fischhaut bezeichnen, weil auf die Wasserlebewesen wirken ja auch diese im Wasser gelöste Stoffe ein, auf deren Oberfläche. Und ich habe jetzt eine Oberfläche getragen, eine zusätzliche an meinem Neoprenanzug. Das ist natürlich eine spezielle Oberfläche, wo sich Stoffe auch akkumulieren, also gehäuft anlagern über die Zeit. Dann hat man dann am Ende ein besseres Monitoring für den Fluss, was denn so alles freigesetzt wird von uns Menschen.
Ist für dich so ein Fluss eher so eine Art Labor, das sich ständig verändert im Gegensatz zu einem statischen Forschungslabor?
Der Fluss verändert sich ständig. Jeder Wassertropfen, der mir vorbeifließt, ist ein anderer. Man steigt nie in den gleichen Fluss. Das Wasser ist schon wieder weg, es kommt Neues. Der transportiert auch die ganzen Chemikalien, die eingeleitet worden sind. Die verändern sich. Es kommen Zuflüsse, die entweder was zuleiten oder verdünnen. Dann Flüsse durchfließen verschiedene Länder. Die Donau ganz speziell ist der internationalste Fluss der Erde. Der durchfließt 10 Länder. Und Flüsse sind Spiegelbilder der Gesellschaft. Anhand der Flussanalytik kann man vieles ablesen, wie die Menschen den Fluss behandeln und wie sie leben. Welche Medikamente sie nehmen, welche Medikamente wo genommen werden und wo nicht. Ob die Abfälle behandelt werden, ob Abfalltrennung funktioniert, ob Kläranlagen eingesetzt werden oder nicht. All das erzählt einem der Fluss.
Wenn ich das so höre, ich habe mich gerade gefragt, wie viel Prozent so deiner Motivation, ja, kommt aus dem Bedürfnis, etwas zu erforschen? Oder, und wie viel aus dem Abenteuerdrang, aus diesem, it's an expedition, so? Ja.
Es geht einerseits auch um diese Dinge zu erforschen, klar. Das zweite ist ein großes Thema Wissenschaftskommunikation. Mhm. Ich habe mit diesem Flussschwimmen eine Methode gefunden, eine Art und Weise gefunden, die eigentlich einzigartig ist. Es geht um den Gewässerschutz. Also zwei Dinge treiben mich an. Erstens Gewässerschutz und zweitens plastikfreie Natur. Hat aber beides miteinander zu tun, weil am Ende des Tages landet Plastik, was in der Natur liegt, auch im Gewässer. Und als Schwimmer hört man auch dieses Mahlwerk des Flusses. Das sind riesige Plastikmühlen. Dort ist Kunststoff unterwegs und zwar nicht zu knapp. Flüsse transportieren 9 Millionen Tonnen in unserer Weltmeere pro Jahr. Da ist einiges unterwegs. Das sieht auch jeder, der mal am Fluss spazieren geht nach dem Hochwasser, wenn es zurückgeht ins Flussbett, was da alles an den Büschen hängen bleibt. Das sieht man, wenn man mal so im Clean-up mal mitmacht. Das ist Wahnsinn. Und das haben wir auch in Tschechien gesehen. Da bin ich sogar als Schwimmer, obwohl ich keine Zeit hatte, mal an Ästen hängen geblieben und habe die abgeerntet, weil ich es einfach nicht sehen konnte, wie das da hängt und zerfleddert und immer kleiner wird. UV-Strahlung macht diese Kunststoffe eben sehr spröde, dann beim nächsten Hochwasser sind die wieder im Fluss, werden zerkleinert. Da wird aus Makroplastik Mikroplastik und das kommunizieren wir natürlich auch während des Schwimmens. Es ist immer auch Workshop-Tätigkeit, es sind Pressekonferenzen, Treffen mit Ministern sogar unterwegs. Also man kann durch dieses Schwimmen die Wasserbotschaft besser vermitteln, als wenn ich jetzt ein wissenschaftliches Paper schreibe und das landet in der wissenschaftlichen Community. Die wissen ohnehin Bescheid, aber wenn es ums Gewässer geht und unsere Natur, dann muss man die Gesellschaft erreichen. Und das erreiche ich durch diese Kombination, das sagen wir mal, Sport meets Science and Education. Das ist Umweltbildung, was wir machen. Interaktive Umweltbildung. Und durch das Schwimmen, das ist scheinbar attraktiv. Deswegen reden wir auch miteinander. Deswegen gibt es einen von der Zeitmagazin Wissen-Interview. Es gibt von Fokus, von überall her gibt es Anfragen und da kann man das Thema natürlich noch in die Breite drehen. Es ist auch genau gewollt, ja, die Medienwirksamkeit dieses Projekts zu nutzen, um Aufklärungsarbeit zu betreiben.
Wenn ich jetzt mal zurück auf diese Elbe, jetzt auf das letzte Projekt komme, habe ich mich gefragt, was dich so dieses tägliche Schwimmen in der Elbe ja vielleicht auch über das Wasser gelehrt hast, dass du vielleicht aus dem Labor nie gelernt hättest. Also gibt es da eine Verbindung, die erst entsteht, wenn du das Wasser so intensiv erlebst?
Also die erste, ich war ja der Erste, der den Rhein, wo ich das Thema Mikroplastik kam, wo ich dachte, das nehmen wir jetzt mal mit auf unsere Agenda und untersuchen das von der Quelle bis zur Mündung. Wie sich das verhält? Wo kommt überhaupt Mikroplastik in den Fluss? Und da war ich sehr erstaunt, dass im Thomasee, der Quelle des Rheins auf 2340 Höhenmeter, Mikroplastik zu finden ist. Und zwar nicht zu knapp. Das macht einen natürlich nachdenklich. Und so kommt eigentlich, das hätte ich im Labor ja gar nicht so erfahren. Da muss man raus in die Natur, das zu messen. Ich frage, wo kommt es überhaupt her? Wo kommt es her? Da oben gibt es keine Landwirtschaft, keine Industrie, da fahren keine Autos, die einen Reifenabrieb produzieren. Wo kommt das Mikroplastik her? Das kommt aus den Schneefeldern. Der Thomasee speist sich aus den Schneefeldern. Das Schmelzwasser ist da drin. Und dann ist es eine Senke, da sammelt sich das Plastik, sinkt auch ab teilweise. Und es gibt nur ein ganz kleines Rinnsal, was über eine Kante läuft und dann irgendwie den Rhein generiert. Und dann fließt es. Und da, wo das Wasser steht, wie am Bodensee zum Beispiel, da sinkt wieder das ganze Kunststoff ab oder ein Kehl von der Staustufe. Da gibt es ganz geringe Mengen. Und in Chur habe ich plötzlich tausendfach höhere Mengen, weil da ist das Wasser nur einen halben Meter tief und ich habe Wildwasser. Da wird alles vermengt. Und wenn ich da tausend Liter Wasser filtriere, finde ich natürlich viel mehr, als wenn ich in einem Staubecken an der Oberfläche filtriere, wo das ganze Müll abgesunken ist.
Das haben und das wir Wasser in diesen Schneefeldern, woher kommt das Wasser? Genau. Das Mikroplastik in Schneefeldern, woher kommt das?
Niederschlag. Also überall, wenn es hier eine Fabrik abbrennt oder ein Auto ausbrennt, dann gehen Stäube in die Luft, auch Mikroplastikpartikel werden dann in die Luft gerissen, hängen sich an die Wassertröpfchen in den Wolken und die regnen über den Alpen ab. Also mittlerweile hat man ja Schneefelder auch untersucht, findet da Mikroplastik, man findet in den Wolken Mikroplastik, man findet im menschlichen Blut Mikroplastik. Man findet es eigentlich überall. Es gibt keine Stelle auf der Erde, keine verborgene Stelle. In der Tiefsee, in der Arktis, überall haben wir unser Plastik verteilt.
Wenn du jetzt so durch so Stellen schwimmst und du weißt, dass die Mikroplastikkonzentration besonders hoch ist. Also ich habe noch keinen Schwimmer erlebt, inklusive mir, der nicht irgendwann mal im Lauf oder die nicht irgendwann im Verlauf seines Schwimmens mal Wasser schluckt. Ja. Und du weißt, dass die ganze Plörre da drin ist und du schluckst das jetzt. Was macht das mit dir?
Das Mikroplastik macht mir da weniger Sorgen, weil wir essen ja pro Woche 5 Gramm Mikroplastik. Das ist die Größe einer Scheckkarte. Und dann macht es zweimal Schlucken im Fluss. Das ist vernachlässigbar, würde ich mal sagen. Und ich habe auch kein Problem. Ich würde jetzt hier vor deinen Augen ein Mikroplastikteilchen schlucken. Das würde unverbraucht. Ja, müsste vielleicht einschränken. Eine bestimmte Größe sollte es nicht unterschreiten, weil da wird es kann es den Magen-Darm-Trakt durchdringen und auch die Blut-Hirn-Schranke, wenn es noch kleiner wird. Also sagen wir mal so 2 Millimeter Durchmesser, so ein Styroporkügelchen. Das würde ich schlucken, das käme unverändert wieder aus meinem Körper heraus. Wie lange braucht so ein Verdauungstrakt? Maximal 24 Stunden. Der Körper zersetzt das nicht. Das ist ja doch die Krux und das Problem von Kunststoff in der Umwelt, dass der hunderte von Jahren dort verbleibt. Er verschwindet nicht. Er wird vielleicht von groß zu klein, aber er verschwindet nicht. Das ist ein sehr stabiles Material. Problematisch sind die Additive, die Zusatzstoffe, die in den Kunststoff mitverarbeitet sind, die der Körper dann extrahieren würde, so wie Heißwasser, das Koffein aus der Kaffeebohne, Weichmacher zum Beispiel oder Pigmente oder Entformungshilfsmittel, Flammschutzmittel, Stabilisatoren. Da wird so viel in Kunststoff eingearbeitet, welches dann auch den Kunststoff wieder verlassen kann, auch im Gewässer.
Ihr habt ja nicht nur Mikroplastik in den Flüssen entdeckt, ihr habt ja auch Pestizide entdeckt, Arzneimittelrückstände, du hast vorhin von Diclofenac gesprochen. Wie verändern sich so die Wasserchemikalien entlang eines Flusses wie den Rhein zum Beispiel? Das ist jetzt das erste Projekt, das wahrscheinlich am besten erforscht, auch in der Analyse. Ja. Und wie überraschen dich die Ergebnisse da eigentlich?
Es gab einige überraschende Ergebnisse. Wenn ich jetzt mal den Tennis hier vergleiche mit dem Rhein, war ich da überrascht, dass ich keinen Diclofenac gefunden habe. Diclofenac ist ein Schmerzmittel, was wir alle früher oder später einsetzen, weil wir wollen ja alle lange möglichst aktiv am Leben teilhaben. Nach mit 70 noch Tennis spielen, dann schmieren wir uns in die Knie ein mit der Salbe, gehen hinterher duschen und dann landet das Diclofenac im Abwasser. Kläranlage hält ein bisschen was zurück und dann am Schluss endet es im Fluss und schadet dem Barsch und seiner Leber. Und der kann daran zugrunde gehen. Also es gibt so einen Kreislauf. Und ich war überrascht, dass ich im Tennis überhaupt kein Diclofenac gefunden habe. Habe ich mir noch überlegt, haben die Amerikaner keine Schmerzen? Nehmen die keine Schmerzmittel? Doch, sie nehmen es, aber die Amerikaner, die behandeln nicht nur ihr Trinkwasser, chlorieren nicht nur ihr Trinkwasser, sondern auch ihr Abwasser. Und Chlor ist ein Oxidationsmittel oder zur Desinfektion wird es eingesetzt. Und Diclofenac ist oxidationsempfindlich. Das heißt, es wird durch Desinfektionsmittel wie Chlor zum Beispiel oxidativ abgebaut. Aber es gibt natürlich dann Abbauprodukte, die unter Umständen noch schädlicher sind, die natürlich dann nicht auf der Analytikliste landen, weil man die gar nicht im Fokus hat oder nicht in der Datenbank, die sogenannten Secondary Products, die Abbauprodukte von Stoffen, die wir freisetzen. Das war eine überraschende Geschichte. Dann, wenn ich die Donau betrachte, da war ich überrascht, dass in Serbien also starke hohe Röntgenkontrastmittelkonzentration, also exorbitant angestiegen, ein richtiger Berg plötzlich in der Kurve, die sich eigentlich am Boden flach verhält. Man findet zwar überall diese Röntgenkontrastmittel, weil die Kläranlagen sie nicht komplett eliminieren, und dann einen riesen Anstieg. Dann erfährt man, schaut man auch mal drauf auf die Karten und sieht, dass in Belgrad zum Beispiel keine Kläranlagen gibt in Serbien. Also Gewässer werden nicht behandelt, Abwässer, und landen im Fluss. Hat dazu geführt, dass ich in Belgrad 15 Kilometer ausgelassen habe und zu dem bekanntesten Nichtschwimmer Belgrads geworden bin, weil ich in den Nationalfernsehen morgens, da wäre ich auch nicht hingekommen, wäre ich den Fluss nicht geschwommen, man hat mich eingeladen. Und ich habe vor laufender Kamera gesagt, dort, wo 1,7 Millionen Menschen ihre Exkremente einleiten, da werde ich nicht schwimmen. Das gab einen riesen Aufschrei, weil viele Serben wussten gar nicht, dass es keine Kläranlagen im Einsatz sind. Die Kinder schwimmen dort, die Fische werden geangelt und gegessen. Ja, und dann war ich auch noch ein zweites Mal eingeladen bei dem ersten Berater von Präsidenten Vucic. Also es hat einiges in Gang gesetzt, diese Schwimmaktion. Das ist auch der Grund, warum ich es nach dem Rhein weiter betrieben habe. Also alle Flussschwimmaktionen haben etwas bewirkt. Im Tennessee River ist das Thema Flaschenpfand in den Südstaaten aufs Tableau gekommen. Es hat sich der Mikroplastikforschung im Tennessee Aquarium Conservation Institute etabliert, wo ich auch schon öfter war und ein Raman-Spektrometer mit installiert habe. Damit kann man Mikroplastik analysieren, auch in Fischmägen. Das habe ich dort gemacht als Chemiker. Gelernt, wie man Fische seziert und wie man Magen-Darm-Trakte untersucht. Dann an der Donau die Serbien-Geschichte, dass da jetzt EU-Mittel verwendet werden, um eine Kläranlage zu projektieren. Es passiert überall was. Ja? Und ob Menschen dann plötzlich aufmerksam werden und sich an Cleanups beteiligen. Das ist auch der Grund, warum ich das war. Es ist keine Spaßaktion, sondern das bewirkt was. Und man möchte natürlich auch was bewirken, weil mir das Wasser sehr nahe liegt und die Natur sehr nahe liegt und vor allem die Zukunft meiner Kinder sehr nahe liegen.
Ja, wenn du so nochmal zurückblickst, welche Chemikalien und Stoffe, die du so gefunden hast oder die ihr findet, sind die gefährlichsten für uns Menschen? Oder auch für die Ökosysteme? Sie reden ja immer nur über uns Menschen.
Für uns Menschen kann man ja sagen, sind sie so gefährlich nicht, weil wir reden ja von Spurenstoffe. Mhm. Und mal ganz klar gesagt, also die Gewässerqualität hat sich in den europäischen Flüssen stark verbessert. Seit den 80er Jahren, seit dem Sandoz-Skandal, gibt es reine Überwachungsstationen. Es gibt viele Kläranlagen, als es die früher gab. Die werden noch weiter ausgebaut mit einer vierten Behandlungsstufe. Also wir sind da schon dran. Die Wasserrahmenrichtlinie 2000, die hat es auch bewirkt. Wir haben die nicht erreicht. Da werden die Grenzwerte immer weiter rausgeschoben. Und jetzt ist eine neue eine Novellierung der Wasserrahmenrichtlinie in der Mache. Die kommt demnächst. Da werden die Grenzwerte noch weiter runtergesetzt. Ich frage mich nur, wer die kontrolliert und wer dafür sorgt, dass man die Grenzwerte auch erreichen kann, weil wir müssen da, wie eingangs schon gesagt, das Thema Klimaerwärmung und Starkregenereignisse mit berücksichtigen. Und ich werde nachher noch ein Plädoyer abgeben für eine Start-of-the-Pipe-Abwasserbehandlung und nicht nur End-of-the-Pipe, wie die Kläranlage eine ist. Also dezentral statt zentral macht viel mehr Sinn aktuell. Das sieht man auch jetzt an der Elbe, an den Hochwassergebieten. Da arbeitet keine Kläranlage, verarbeitet mehr das kommunale Abwasser. Das fließt alles in die Flüsse, weil die Rückhaltebecken viel zu klein sind und das Wasser gar nicht aufnehmen können. Und wir keine getrennte Abwassersysteme haben. Also wenn ich hier die Toilette abspüle und es regnet stark, ist das Wasser gemischt und läuft gemischt zur Kläranlage. Ist dann zwar verdünnt alles, aber the solution of pollution ist nicht delusion. Es geht um die Fracht, die unterwegs ist in unsere Weltmeere an Chemikalien. Und da müssen wir ganz anders agieren. Und die Stoffe, wie gesagt, sind verdünnt noch. Die haben dem großen Organismus, dem Schwimmer, nicht geschadet. Aber sie haben seit den 70er Jahren 70% unserer Biodiversität zunichte gemacht. Und es läuft auch weiter. Auch das Thema Mikroplastik. Es gibt Universität of California hat gerade ermittelt, dass auf einigen Küsten in Sandstränden die Mikroplastikkonzentration schon so hoch ist, dass die Sände nicht mehr so abkühlen in der Nacht, wie sie sonst abkühlen würden. Also Kunststoff ist ein Isoliermaterial. Das heißt, der tagsüber aufgeheizte Sand kühlt nachts nicht mehr stark genug ab. Was den Effekt hat, dass Meeresschildkröten, die ihre Eier in den Sand gelegt haben, deren Geschlecht wird durch die Temperatur bestimmt, dass da der Quotient, also dieses Verhältnis nicht mehr eingehalten wird, wie es günstig für den Fortbestand der Art wäre. Das heißt, es kommen viel mehr Weibchen wieder schlüpfen als Menschen und irgendwann im Laufe der Jahre kann diese Art dadurch bedroht sein, aussterben. Und da gibt es noch viele Einflüsse von den Kunststoffen unserer Müllen, von den Spurenstoffen. Und jetzt müssen wir abschließend zwei Dinge zusammenbringen, was eigentlich gerade nicht beachtet wird. Wir setzen Grenzwerte für diese Stoffe, die können wir runterschrauben. Für Mikroplastik haben wir keine Grenzwerte. Und ich werde es auf dem Festival auch nochmal zeigen. Diese Anlagerungseffekte, das Mikroplastik, ich habe dir vorhin von dem Sampler erzählt am Bein, der Schadstoffe einsammelt. Mikroplastik sammelt Schadstoffe ein, wie ein Magnet Eisenspäne. Das zeigen wir auch in dem Workshop. Da nehmen wir einen kleinen Magnet, tauchen den in eine schmutzige Lösung mit Eisenspäne und die Kinder holen den Magnet wieder raus und außen sind igelartig die Eisenspäne sitzen dran. Da kann man schön beschreiben, wenn so ein Teil, so ein Teilchen jetzt aufnimmt, dann schaltet er das magnetische Teilchen wieder aus, das Mikroplastikteilchen, aber die ganzen spitzen Eisenspäne, die bleiben im Körper. Des Fisches. Also der Mikroplastik ist ein Trojaner, ist ein Vektor, der Schadstoffe in unsere Nahrungskette einschleust. Und diese Kombination ist noch gar nicht so auf dem Tableau.
Das ist einer der Gründe, warum die planetare Grenze Eintragung neuartiger Substanzen auch überschritten ist. Wir sind in einem Zustand des Out of Control. Wir wissen gar nicht mehr, was passiert.
Absolut korrekt. Wir wissen viel zu wenig durch diesen Mix von Chemikalien, die zusammenwirken in einer anderen Art und Weise wie die Einzelchemikalien selbst. Und da gibt es ja unzählige Kombinationsmöglichkeiten, die genommen werden. Und die Chemikalien, die wir im Wasser finden, landen früher oder später auch in uns.
Und in dem Doom-Talk in diesem Fall noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, auch das hatte ich vor kurzem gelesen, auch neue fotografische Verfahren sorgen dafür, Nanoplastik und noch kleiner auch erst zu verstehen. Also du hast ja auch schon gesagt, Mikroplastik zersetzt sich, es wird immer kleiner, es wird irgendwann Nanoplastik und es wird auch noch kleiner und es sind dann so klein die Teilchen, dass wir so womöglich gar nicht mehr erstmal entdecken können. Aber sie sind ja trotzdem da und sie haben die Möglichkeit, eben auch Herzwände und so weiter zu durchdringen.
Das macht schon Nanoplastik. Es gibt eine Studie von südkoreanischen Wissenschaftlern, die haben Mäuse gefüttert mit Polystyrol. Das ist ein Kunststoff, den man kennt. Ja. Styropor ist Polystyrol. Ganz klein, verschiedene Fraktionen. Und die kleinste Fraktion später hat man in den Mäusegehirnen wiedergefunden, die 0,2 Mikrometer. Da sind wir noch nicht im Nanometerbereich, also 0,2 Mikrometer, okay, 200 Nanometer. Die hat offensichtlich auch schon die Möglichkeit, Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen. Und Maus ist ein Säugetier, wie wir auch. Da gelten die gleichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, was die Blut-Hirn-Schranke betrifft, wie bei uns. Also ist zu vermuten, dass wir auch im Gehirn bei uns schon Mikroplastik finden. Was es dann da macht, ob es für einen, wenn sich so ein Teilchen in einer Kapillare ein Hirninfarkt gibt, ob das dann Mikroplastikteilchen war, was irgendwelche Blutkanäle verstopft hat oder nicht, wird später schwerlich festzustellen sein. Das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Das ist ja schon bei Wasserproben schwierig, Mikroplastik zu finden. Und in einem Organismus mit sehr viel Biomasse kann sich auch wieder gelöst haben. Also das ist noch, sind noch sehr viele Dinge, die wir nicht wissen, die wir aber nach und nach erkennen. Nur ist es dann zu spät. Ja, und das ist genau das Thema. Aufklärungsarbeit muss jetzt stattfinden. Wir waren in der Pandemie zu spät, wir sind in der Klimaerwärmung zu spät und ich möchte nicht bei dem Thema Wasser zu spät sein, weil wir für Wasser keine Alternative haben. Mit der Klimaerwärmung werden wir irgendwann umgehen können. Mit der Pandemie sind wir auch umgegangen, da haben wir Impfstoffe entwickelt. Wie gesagt, aber für Wasser werden wir keine Alternative finden. Auch für die fossilen Brennstoffe haben wir Alternativen. Deswegen ist mir das Thema Wasser auch so wichtig.
Du hast auch über das Abbauprodukt Mikroplastik, ich bleib da gerade noch mal kurz einen Augenblick drauf. Was sollte man denn eher machen? Sollte man jetzt gucken, dass man das vorhandene Plastik möglichst schnell wegbekommt und recycelt so? Oder sollte man eigentlich gucken, dass man möglichst schnell Substitute bekommt, die sich abbauen lassen und eben nicht die Schäden in den Ökosystemen und in uns anrichten?
Einerseits bin ich kein Kunststoffgegner. Das muss ich ganz klar sagen. Kunststoff ist ein hervorragendes Material, solange es in seinem Verwendungskreislauf bleibt. Wenn es in der Natur gelangt, dann kommt es irgendwann noch in den Menschen, dann wird es zum Problem. Welche Materialien sollen wir sonst einsetzen? Eine Intensivstation kommt ohne Kunststoff nicht aus. In der Pandemie haben uns die Masken gerettet. Gut, kann man diskutieren. Wenn man sich die Intensivstation anschaut und mit dem Finger schnippen und alle Kunststoffe da rausholen, dann gäbe es die gar nicht mehr. Also die Kunststoff steigert auch unsere Lebenserwartung in gewissen Fällen. Aber wenn wir was bewegen wollen, der meiste Kunststoff wird in der Verpackungsindustrie eingesetzt. Da können wir was tun. Es macht keinen Sinn, Lebensmittel zu verpacken mit einem Material, was in der Natur hunderte von Jahren überdauert. Deswegen haben wir ja die Einwegkunststoffe mittlerweile jetzt auch in der EU verboten. Ja, es gibt ab und an gibt es noch Strohhalme, wobei es keine Strohhalme sind, das sind natürlich Kunststoffhalme. Strohhalme wäre eine super Lösung im Übrigen. Machen wir auch, kann man auch gut draus trinken. Um das ganze Thema zu reduzieren, also Jack Johnson, toller Song, hat schon vor 10 Jahren besungen, Reduce, Reuse, Recycle, the 3R. Die berücksichtigen, da kann schon jeder was tun. Also das habe ich auch hier in meinem Haushalt bewerkt. Wenn ich einkaufen gehe, keine Spontaneinkäufe mehr, die Taschen mitnehmen, unverpackt Läden, unverpackte Dinge einkaufen. Das hat ein bisschen was mit unserer Hygieneempfinden zu tun, dass man Sachen unbedingt einpacken muss. Aber in diesen Tüten sind auch Weichmacher enthalten, die legen sich auch auf meine Tomate, die ich da gekauft habe. Die soll ich am Ende doch waschen. Und wenn ich die einfach unverpackt auch auf das Förderband lege im Discounter, dann ist es nicht unhygienisch. Ich wasche die hinterher. Und da müssen wir auch in die Richtung auch angreifen.
Es gibt aber auch gesetzliche Hygienevorschriften natürlich.
Also ja, das ist auch nicht das Thema.
Ne? Also es wird ja auch durchaus regulatorisch induziert, um das jetzt mal so ein bisschen fachspezifisch auszudrücken, weil man bestimmte Produkte eben auch verpacken muss, sonst kriegen sie keine Zulassung.
Das ist auch ein Thema. Und wenn schon verpacken, dann wenigstens mit Materialien oder Produkte herstellen, die sortenreinen Kunststoff enthalten. Also zum Beispiel Polyethylen, reines Polyethylen, alles aus Polyethylen, mit der Shampooflasche, Deckel, Etikett, Behälter. Weil recyceln kann ich nur, wenn ich die Kunststoffe Typen sortenrein habe. Ein Tetrapack werde ich niemals recyceln können. Das sind zu viele Materialien verbunden in diesem Produkt. Verpackungspfand, genauso wie im Flaschenpfand. Ich finde an den Ufern der Flüsse keine Kunststoffflasche mit Pfand oder minimal. Die werden gesammelt, abgegeben, Geld damit zurückgeholt. Wenn ich diesen Weg gehen würde, wenn wir sagen, okay, wir brauchen Verpackungen wegen Hygienevorschriften, dann sollten die vielleicht tatsächlich einen Pfand haben, weil da muss sich auch der Hersteller überlegen, wie gestalte ich diese Verpackung, damit ich hinterher wieder ein Produkt draus machen kann, um Business zu betreiben. Also damit das Ganze ökonomisch wird. Nur dann haben wir einen Schlüssel. Also es muss die Ökonomie bedienen oder wir regeln es per Gesetzgebung. Ja? Dann andere Chancen haben wir nicht.
Ja.
Der Verbraucher hat auch einen gewissen Anteil dran, dass er eben drauf schaut, was er einkauft, ob es... Und da habe ich mal plädiert darauf, genauso wie bei den elektronischen Geräten. Da hat der Verbraucher ja auch die Chance zu entscheiden, ist es ein Gerät, ist der Kühlschrank jetzt energiearm oder verbraucht er zu viel Energie? Die Kategorisierung kennen wir ja von A bis G, weiß gar nicht, wie weit die runtergeht. Für Kunststoffe könnte man sowas auch etablieren. Ja? Also was ist ein guter Kunststoff, was ist ein schlechter? Ein schlechter ist derjenige, der in der Natur in 1000 Jahren nicht verrottet. Und den ich nur für 3 Minuten einsetze, indem ich einen Becher austrinke oder einen Deckel drauf packe. Und dieser Quotient könnte eine Note darstellen. Also die Verrottungszeit ich nenne es mal mit Exponent, ist 10 hoch 3 Jahre, sind 1000 Jahre. Die Gebrauchszeit, sagen wir mal, sind von so einem Pappteller oder Kunststoffversteck ist 5 Minuten oder 10 Minuten, sagen wir 10 hoch minus 3 Jahre. Der Quotient, der
Verrottungszeit durch die Gebrauchzeit. Jetzt werden hier mathematische Formeln aufgestellt. Achtung, der Quotient aus Verrottungszeit durch Verbrauchszeit ist gleich?
Ist gleich ein Quotient, der hat eine Zahl. Das sind dann, so wie ich es gerade beschrieben habe, wären das 10 hoch 6. Und dann packe ich noch einen Logarithmus davor. Da wird es ein bisschen schwierig. 10 hoch 6, der Exponent ist also die 6. Dann bekommt dieser Kunststoff die Note 6. Damit kann in Deutschland was anfangen. In unserem Notensystem ist es ein ungenügend. Ja, also schlecht. Wenn ich jetzt meine Hausinstallation hier nehme, so ein Hohlrohr für meine Elektronikleitungen aus PVC, was in meinem Haus jetzt hier schon 60 Jahre drin liegt, dann hat der eine Verrottungszeit auch von 1000 Jahren, ist der PVC, aber eine Gebrauchszeit von 100 Jahren. 10 hoch 3 durch 10 hoch 2 macht 10 hoch 1. Logarithmus ist eine 1. Ist ein sehr guter Kunststoff.
Also PVC eine 1 zu geben, ist auch mutig, würde ich sagen. Das hat ja auch so noch andere Stoffe, aber ich bin kein Chemiker.
Ja, Moment. PVC, das Rohr hat keinen Weichmacher. Den PVC-Schlauch würde ich schon eher kritisch sehen, weil da ist, da sind Phthalate enthalten, die können sich rauslösen. Ja, mhm. Haben wir ja verboten mittlerweile. Aber diese Phthalate sind immer noch in unseren Blutbeuteln drin. Das heißt, wir injizieren uns die, wenn wir eine Blutkonserve bekommen. In unserem Kinderspielzeug ist das DEHP verboten. Mhm. In dem Blutbeutel ist es noch drin. Jetzt können wir mit den Ärzten diskutieren, warum. Die sagen einem dann, damit die roten Blutkörperchen nicht verklumpen und wir nicht Thrombose erleiden.
Zurück zu den Flüssen. Ja. Was erzählt uns der Zustand unserer Flüsse über unsere Gesellschaft?
Er erzählt uns, das erkenne ich mehr und mehr, da können wir noch besser werden, dass wir Flüsse nicht mehr als Abwasserkanäle betrachten, sondern auch als Freizeitraum. Das betrifft hauptsächlich jetzt die Elbe, die ich da schwommen habe, und den Tennessee River. Den Rhein noch ein bisschen weniger, ist immer noch eine Transportader, also wichtig. Da geht auch keiner schwimmen, ist viel zu gefährlich, starke Strömung. Aber die Elbe habe ich erlebt als Freizeitraum, wo Menschen mit Kajaks unterwegs sind, mit Stand-Up-Paddles, ihre ganzen Zelte dabei haben und den einfach 3 Wochen lang bereisen und an den Ufern der Elbe campen und weiterreisen. Oder Fahrradfahrer, die ist so gut ausgestattet mittlerweile mit Radwegen entlang der Elbe, da habe ich so viele gesehen. Also Menschen möchten wohl gerne ans Wasser und es ist auch schön, die ans Wasser zu bringen, weil man kann nur lieben, was man kennt. Und man kann es nur kennenlernen, wenn man dran ist, wenn man nahe rankommt. Ja, und was man liebt, das schützt man auch. Und deswegen ist diese Kombination so wichtig, dass die was von Menschen ans Wasser führt. Und ich glaube, die Elbe ist da schon sehr attraktiv. Im Moment vielleicht weniger durch die Hochwasser. Aber auch da tut sich was. Renaturierungsmaßnahmen von der Vielmann-Stiftung beispielsweise, die ich unterwegs getroffen habe, die jetzt 20 Millionen investieren, um die Elbe wieder aufzumachen, dass die Hochwässer in die rückwärtigen Gebiete sich ausbreiten können, Naturschutzräume generieren. Also die Elbe hat, glaube ich, die Funktion als Schifffahrtsstraße mittlerweile verloren. Weil auch weniger Industrie mehr da angesiedelt ist, hat man gesehen als Grund des Grenzgebiets. Man hat die Wachtürme noch gesehen dort, also wenig Industrie. Die umgebauten Anlagen zu Restaurants, Hotels, ganz schön anzuschauen. Also man nutzt den Fluss wieder mehr als Freizeitraum, was durchaus begrüßenswert ist. Und so habe ich das erlebt und so ist natürlich auch wünschenswert für alle anderen Flüsse in Europa.
Du hast es eingangs erwähnt, wie du deine Forschung jetzt durch das Schwimmen auch in die Öffentlichkeit gebracht haben. Und da haben viele Wissenschaftler tatsächlich Schwierigkeiten, ihre Forschung auch so in die Öffentlichkeit zu bringen. Jetzt hast du einen Weg gefunden, ja, würde ich sagen, Menschen zu berühren vielleicht sogar, wissenschaftliche Erkenntnisse auf eine sehr körperliche Weise zu kommunizieren. Ihr wart in Schulen entlang der Schwimmstrecke, habt dort über den Zustand der Flüsse aufgeklärt. Ihr habt das irgendwie auch als Bildungsprojekt gesehen. Du hast ja schon einiges an Erfahrung gesammelt jetzt in den letzten Jahren. Wenn du jetzt mal so zur Wissenschaftskommunikation gehen würdest, was sind für dich so die klügsten Takeaways im Bereich der Wissenschaftskommunikation, die man nicht in einer PowerPoint-Präsentation finden sollte?
Ja, die findet man nicht in der PowerPoint. Das muss interaktiv passieren. Mhm. Ich habe gelernt, also das wissen vielleicht jeder, also geistige Erkenntnis ist nur dann von Dauer, wenn sie mit Emotionen verknüpft werden kann. Und Emotionen entstehen weniger, wenn ich das auf dem Flipchart irgendwo lese. Ich muss was tun. Wie gesagt, Kinder sind auch begeistert, was zu tun, ohne Angst, was kaputt zu machen oder so, zu ranführen an die Thematik. Wir haben zum Beispiel eine Spritzgussmaschine dabei. Interaktiv, also mit Muskelkraft bedienbar. Die kann man ja heute gar nicht mehr Muskelkraft bedienen, weil die so groß sind, die Werkzeuge. Aber ich habe mir eine bauen lassen. Und wenn wir Kunststoffmüll einsammeln mit den Kindern, dann trennen wir den, dann können wir trennen anhand mit einem Infrarotspektrometer. Auch das kann man bedienen. Da kann man so viele Aha-Momente schaffen. Man kann einen Pappbecher unterlegen, die Innenseite eines Pappbechers, und stellt fest, wenn eine Messung ergibt, dass uns das Gerät sagt, das ist gar keine Pappe, das ist Polyethylen, der ist beschichtet. Der ist viel weniger ökologisch wie jetzt ein Polystyrolbecher, ein reinrassiger Polystyrolbecher, den wir dann zerschneiden in kleine Flakes, den wir dann in die Spritzgussmaschine einfüllen und uns dann einen Einkaufswagen-Chip prägen, um einfach die Aha-Momente zu generieren. Hör mal zu, hey, der Kunststoff da draußen, wenn der sonnenrein ist, da kannst du immer was draus machen. Das ist ein Thermoplast. Wenn du den heiß machst, dann wird er plastisch, dann kannst du den in eine neue Form prägen und kannst dir ein Produkt herstellen. Das heißt, da draußen liegt Wertstoff. Und wenn der sonnenrein ist, kannst du was draus machen. Das sind Aha-Momente. Oder den Reifenabrieb, da haben wir schön dargestellt. Da gibt's eine ganz tolle Geschichte, wo Kinder, Schulklasse, 5, 6 Leute stehen an dieser Maschine. Das ist eine runde Plattform. Da ist ein Rollerreifen drauf. Und diese runde Scheibe kann man mit Muskelkraft drehen. Dann dreht das Rad aus auf dieser Scheibe. Und tangential dazu haben wir ein Filterpapier gespannt, ein feuchtes. Und da bleiben natürlich diese kleinen schwarzen Kunststoffpartikel des Reifens hängen. Und wenn da ein Schüler halt mal kräftig wirbelt und die Partikel da rumwirbelt, und wenn die ganze Crowd dann schreit, hör auf, Mensch, das atmen wir doch ein. Dann hat man den Punkt erwischt und sagt, ja, und schau mal da draußen, die Autos, die da fahren. Wenn du jetzt an der Straße oder auf dem Gehweg läufst, was passiert dann? Ja, dann atmen wir das auch ein. So kommt man dann langsam auf diese 5 Gramm. Und wo sind die noch drin? Ich lasse die Kinder mit einem Rührwerk in Kunststoffschüsseln rühren. Danach filtrieren wir das und dann schauen wir das Mikroskop und sehen das Mikroplastik, was aus den Kunststoffschüsseln kommt. Oder sie schütteln Kunststoffflaschen, weil die Flaschen im Fluss ja auch landen, in Kontakt mit dem Kies sind oder an den Ufern liegen und beim nächsten Hochwasser über den Strand gerieben werden. Also machen wir dieses Reibeffekt, lassen die Kinder schütteln, rennen den Sand ab durch dichte Separation und das oberstehende Wasser filtrieren wir und sehen dann, was aus einer grünen Kunststoffflasche für schöne grüne kleine Partikel entstehen. Dann entstehen Aha-Momente, da sagt man, hey, wenn ich solches Kunststoffmaterialien liegen lasse am Fluss, dann spült sie in den Fluss, dann werden die klein, werden zerrieben, so entsteht Mikroplastik. Das habe ich gerade eben gesehen und habe es selber durchgeführt, diesen Prozess. Und diese Aha-Momente nimmt man mit. Und dann beim nächsten Mal, wenn man dann ein Lagerfeuer und grillt hier im Kind, an der Kinzig, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, gehe ich jetzt einfach oder nehme ich alles wieder mit, was ich hier mitgenommen habe? Und ich glaube, da haben wir einen großen Einfluss drauf. Ja.
Der Aha-Moment als der Moment der eigenen Entdeckung, das ist wirksam für Verhaltensänderung. Das höre ich daraus jedenfalls.
Ja, genau.
Andreas, ich habe zum Abschluss 3 Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Ich führe jetzt gerade eine neue Rubrik ein. Du bist meine erste Versuchsperson bezogen auf deine Schwimmreise. Wenn du eine Botschaft in einer Flasche den Fluss hinuntertreiben lassen würdest, was würde da draufstehen?
Für sauberes Wasser ist keine Anstrengung zu groß.
Was war der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast?
Nicht weiter aufs Gymnasium zu gehen.
Nicht weiter aufs Gymnasium zu gehen?
Ja. Ich habe die 5. Klasse wiederholt und dann habe ich gehört, das wird nichts, wenn du dich jetzt nicht... Geh lieber runter, geh in die Realschule oder bleib in der Hauptschule. Aber ich habe mich auch da durchgesetzt.
Zum Abschluss... Was macht dir Bock auf morgen?
Die junge Generation, die mich an den Ufern so begeistert in Empfang genommen haben und die mir ihre gesammelten Mülleimer gezeigt haben, die sie im Cleanup vorgeführt haben, die mir zeigen wollten, hey, du tust was für uns, wir tun was für dich. Und das macht Bock auf morgen.
Cool. Das war Professor Dr. Andreas Fahrt. Andreas, vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Andreas, ich danke dir und auf bald in den Gewässern dieser Republik oder wo auch immer.
Erstmal Berlin. Ich danke dir für das nette Gespräch.
Bam, Bock auf morgen!
Wenn ihr mehr über gute Wissenschafts- und insgesamt auch Nachhaltigkeitskommunikation erfahren wollt, dann abonniert doch einfach unseren Newsletter jeden Monat auf die letzte Minute. Und das meine ich wirklich so buchstäblich auf die letzte Minute. Um 23.59 Uhr kommt ihr in eure Inbox, kommt der Bockletter. Und das ist eine schöne kuratierte Linkliste von uns, wo wir monatlich guten Content rund um Wissenschaftskommunikation, Nachhaltigkeitskommunikation aufbereitet haben. Wenn ihr euch für dieses Thema interessiert generell, dann lohnt es sich natürlich, diesen Newsletter zu abonnieren. Den Mehrwert wollen wir schon bringen. Der Link dazu ist in den Shownotes verlinkt. Das war's von mir. Euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.